hat schon einmal einen Morgenstern gesehen? Hand hoch. Eine, zwei, drei. Nicht viele. Ich glaube, die meisten von euch sind Spätaufsteher. Ja, da wäre noch was nachzuholen. Deshalb kann man vielleicht in der Adventszeit oder auch später. Der wahre Morgenstern, der ist aufgegangen. Advent. Vielleicht können wir schon da die erste Folie sehen. Advent. Advent hat etwas mit Wüste zu tun. Auch mit der Wüstenzeit. In der Wüste zu leben ist unbequem. Sehr gefährlich. In der Wüste zu leben und keine Aussicht zu haben, dass man eines Tages eine Oase ansteuern kann, ist furchtbar. Wüste kann man erleben auch heute noch. Das Volk Israel lebte einmal in einer Wüstenzeit. Auch im übertragenen Sinne. Sie haben darauf gewartet, dass Leben kommt. Auch heute leben wir in einer Wüstenzeit. In verschiedenen Sinne. Und viele Menschen sehnen sich danach, Leben zu sehen oder selber aufzuleben. Damals beim Volk Israel hatte das mit Advent, mit Erwartung auf die Ankunft des Messias zu tun. Heute hat das zum einen mit der Erwartung, dass wir den Tag der Erinnerung, dass der Messias einmal gekommen ist, Weihnachten feiern, sein Geburtstag. Aber Advent bedeutet auch, dass wir in der Wüstenzeit unsere Not, vielleicht unsere Sünde und Schuld, darauf warten, dass einer kommt und uns davon befreit. Und zum letzten Adventszeit bedeutet, wir leben in der Wüste der Gegenwart und warten darauf, dass Jesus wiederkommt. Unser Thema heute ist, schaut auf Jesus, richtet euch auf. Man könnte das noch fortsetzen und sagen, schaut auf Jesus, richtet euch auf, denn der König kommt. So hat damals das Volk Israel in der Wüstenzeit gewartet. Deshalb habe ich einen Text ausgesucht aus dem Buch des Propheten Jesaja, Kapitel 35. Wir lesen das nach der Übersetzung Neues Leben. Die Wüste und das dürre Land sollen sich freuen, und die Steppe soll frohlocken, wie ein Krokusfeld erblühen. Dort werden Blumen im Überfluss wachsen, und sie wird singen, jubeln und sich freuen. Sie wird so herrlich werden wie der Libanon, prächtig wie der Karmel und die Ebene von Scharon. Denn sie werden die Herrlichkeit des Herrn, die Pracht unseres Gottes sehen. Stärkt die schlaffen Hände und festigt die wankenden Knie. Sprecht zu denen, die tief beunruhigt sind, seid stark und fürchtet euch nicht. Seht doch, die Rache und Vergeltung unseres Gottes kommt. Er wird kommen und euch retten. Dann werden die Augen der Blinden und die Ohren der Tauben geöffnet. Der Lahme wird springen wie ein Hirsch und der Stumme wird jubeln. Denn aus der Wüste entspringen Quellen, Ströme bewässern die Steppe. Luftspiegelungen werden zu echten Seen und das durstige Land zu sprudelnden Wasserquellen. Gras, Binse und Schilf blühen, wo einst Schakale hausten. Durch die Wüste führt dann eine Straße, die die Heilige Straße genannt werden wird. Kein unreiner Mensch wird darauf wandern, denn sie ist nur für sein Volk bestimmt. Wer auch immer auf diesem Weg geht, wird sich nicht verirren. Selbst der Einfältige wird darauf nicht fehlgehen. Löwen wird es dort nicht geben. Kein wildes Raubtier wird diesen Weg betreten. Nur die Erlösten werden darauf gehen. Diejenigen, die von Herrn erlöst wurden, werden zurückkehren und jubelnd nach Jerusalem kommen. Ihr Gesicht spiegelt unendliche Freude wider. Freude und Glück werden bei ihnen einkehren. Kummer und Seufzen aber werden vor ihnen fliehen. Himmlischer Vater, wir danken dir für dieses Wort. Was für ein erfreuliches Wort. Denn du zeigst uns in diesem Wort, dass auch die Wüste zum Blühen gebracht werden kann. Und wir danken dir dafür, dass du uns durch dieses Wort auch heute sagen möchtest, dass die Wüste unserer Zeit, die Wüste unseres Lebens durch dich belebt werden kann. Du willst es tun. Öffne unsere Herzen und lege uns dieses Wort aus, damit wir verstehen, was es für uns persönlich bedeutet. Amen. Die Wüste blüht. Es ist tatsächlich so, dass heutzutage zu bestimmten Zeiten die Wüste, auf der normalerweise nichts zu sehen ist, alles trocken ist, zum Blühen kommt. Dass tatsächlich Krokusse und andere Blumen wie eine große Wiese die Wüste bedecken. Ein wunderschönes Bild. Dieser Text des Propheten Jesaja möchte uns aufrichten und ermutigen. Was für eine Erwartung, was für eine Hoffnung, wenn einer ermutigt sein möchte. Es soll bei allen die Erwartung auf dieses Ereignis erwecken, auch bei den Müden und Gebeugten, die volle Angst sind und vielleicht weiche Knie haben. Und denen ruft Jesaja zu, stärk die schlafen Hände und festig die wankenden Knie. Das ist eine Nachricht, eine gute Nachricht, aus der ich drei Punkte herausstellen möchte. Gott ist da, Gott ist der, der kommt. Mach dich auf. Gott ist da. Man muss es zuerst zeitgeschichtlich oder bibelgeschichtlich, heilsgeschichtlich verstehen. Denn dieses Wort sprach der Prophet Jesaja erstmal in die damalige Zeit, in die Zeit, in der das Volk Israel lebte. Und gerade hatte das Volk Israel ganz schwere Zeiten hinter sich. Nämlich, sie waren 70 Jahre in der babylonischen Gefangenschaft. Und sie litten immer noch unter den Folgen der Gefangenschaft. Sie hatten Angst, haben damals schlechte Erfahrungen gemacht. Und diese 70 Jahre des Exils und der Trennung von ihrer Heimat hat sie irgendwie gezeichnet. Das hat Spuren hinterlassen. Diese Angst ließ die Rückkehrer nicht los. Sie durften zwar wieder nach Jerusalem, sie durften ihre Häuser wieder aufbauen, aber sie waren traumatisiert. Sie konnten nicht über die Mauer ihrer Unterdrückung, ihrer Demütigung, der unerfüllten Wünsche im fremden Land springen. Das Elend war für viele die Wirklichkeit geworden. Sie waren müde und sie hatten nicht viele Erwartungen. Sie waren desillusioniert. Und wie ermutigt man solche Menschen? Wie ermutigt man desillusionierte Menschen heute? Menschen, die einfach vielleicht keine Hoffnung mehr haben, die nichts mehr vom Leben erwarten. Menschen, die all ihre Spannkraft verloren haben und eben zitternde Knie haben, müde Hände, weil ihre Hoffnungen immer wieder enttäuscht wurden. Jemand hat einmal gesagt, lieber gar keine Erwartungen mehr, als wieder enttäuscht zu werden. Was für ein trauriger Satz. Keine Erwartungen mehr. Eine sehr negative Regel. Dann bleibt alles beim Alten, dann erwartet man nichts mehr. Und hier lesen wir oder hören vom Prophet Jesaja, fasst neuen Mut. Habt keine Angst, denn euer Gott ist bei euch. Das hörten die Israeliten damals. Luther hat es übersetzt, seht, da ist euer Gott. Und genau das sollte passieren. Sie sollen auf einmal wieder ihren Gott entdecken, mit der ganzen Pracht. Den Gott, der zu seinen Verheißungen steht. Sie sollen ihren Blick verändern. Nicht nur auf eigene Füße schauen, die so schwer sind und Knie, die so zittern, sondern den Blick hoch zu Gott heben. Wegschauen von dem, was war, hinschauen zu dem, was ist und kommen wird. Aufschauen zu Gott. Und das ist das Evangelium für das Volk Israel damals. Und das ist das Evangelium für uns heute. Gott ist da. Wir haben gerade gelesen: Stärkt die schlafen Hände und festigt die wankenden Knie. Sprecht zu denen, die tief beunruhigt sind, seid stark und fürchtet euch nicht. Schau auf, Gott ist da. Wir haben den Psalm 121 gelesen. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen, woher kommt meine Hilfe? Und der Psalmist, der Beter, macht eine Kehrtwende während des Gebetes, sodass er sagen kann, meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde geschaffen hat. Auf einmal hat er eine Perspektive. Bei ihm hat offensichtlich ein Blickwechsel stattgefunden. Der Fokus ist nun weg von dem, was schwierig war, was ihn bedrückt hatte, von den Bergen der Sorgen, von Schuldenbergen und von Bergen der Sünden und was auch immer, der Enttäuschungen, bis zum Himmel, zu Gott. Weg von den Bergen, hin zu Gott. Über die Berge vielleicht zu Gott schauen. Und das ist ein Schritt, zu dem uns Gott auch heute noch einlädt, wie das Volk Israel damals. Und das ist eine adventliche Einladung auf uns. Schau weg von deinen Bergen und blicke hin zu Gott, zu deinem Gott. Und das ist eine Bewegung, die von uns erwartet wird in der Bibel, von denen, die an Gott glauben. Das ist eine gute Nachricht an uns alle. Und diese gute Nachricht, dieses Evangelium will uns aufrichten. Gott ist da. Du bist nicht alleine. Wir sind nicht alleine. Gottes Kraft ist größer als deine Probleme. Gottes Kraft ist größer als deine Entmutigungen. Er will dich ermutigen. Seine Hoffnung ist größer als deine Hoffnungslosigkeit. Gott ist da. Wenn Menschen dich enttäuscht haben, wenn sie sich von dir abgewandt haben, dann ist Gott für dich da. Wenn Beziehungen, vielleicht deine Beziehung durch Schwierigkeiten geht, vielleicht vor einem Zerbruch steht, dann ist er da. Wenn du finanzielle Sorgen hast, wenn dich diese Sorgen erdrücken, wenn du nicht weißt, wie du die Weihnachtsgeschenke kaufen solltest und was du deinen Kindern erzählen solltest, weil du kein Geld dafür hast, dann ist Gott da. Vielleicht, um dir zu helfen, das den Kindern zu erklären oder auf die Idee zu kommen, dass es auch Geschenke gibt, die für dich erschwinglich sind. Gott ist da. Wenn Wünsche unerfüllt und Gebete unerhört bleiben, Gott ist trotzdem da. Er ist da, auch wenn dir alles zu viel wird. Vielleicht in deinem Beruf, vielleicht in der Schule, zu Hause, wenn du erschöpft, niedergeschlagen bist. Er ist da, um dich aufzurichten. Gott möchte dieses adventliche Wort in deine Situation hineinsprechen. Er möchte, dass du deinen Blick zu ihm richtest. Wenn die Sorgen um deine Kinder, die den Schlaf rauben, oder wenn Krankheit nach dir greift, wenn die Trauer um einen geliebten Menschen dein Herz schwer macht, dann ist Gott da. Er sorgt sogar für dich, wenn der Tod vor der Tür steht. Wenn du damit rechnest, jeden Tag. Meine Lieben, dieses Wissen ist wie eine rettende Insel im tobenden Ozean. Dieses Wissen im Glauben. Gott ist für mich da. Ich habe einen Zufluchtsort im Feindesland. Unter allen Umständen. Gott verlässt mich nie. Ich bin nicht alleine. Und der Prophet Jesaja hat dieses Wort im Auftrag Gottes ganz, ganz bewusst an das Volk Israel damals gesagt. Ihr habt Zukunft und Hoffnung, weil unser Gott da ist. Und dieser Gott sagt uns das Gleiche heute. Ihr habt Zukunft und Hoffnung, weil Gott da ist. Und wisst ihr was? Wenn ich das nicht gewusst hätte, wenn ich das nicht geglaubt hätte, dann hätten alle Gespräche, die ich mit anderen führe, alle Seelsorge, alles Predigen keinen Sinn. Wenn ich das nicht geglaubt hätte, dass Gott da ist in unserer Situation. Er ist mittendrin immer, auch mittendrin in einem Gespräch, währenddessen sich etwas ergibt, womit ich gar nicht gerechnet habe, was droht mich zu erschlagen. Er ist da und er lässt nicht zu, dass ich in Panik gerate, sondern dass ich mich vertrauensvoll zu ihm hinwende und ihm darum bitte, dass er hilft, dass er die richtigen Worte schenkt, mir und demjenigen, mit dem ich spreche. Im Neuen Testament werden wir in ähnlicher Weise ermutigt durch Jesus Christus. Als er sich von seinen Jüngern verabschiedet hatte, sagte er zu ihnen, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Vielleicht fühlen wir das nicht immer, dass er bei uns ist. Und verdient haben wir das schon gar nicht, dass er bei uns ist. Im Gegenteil. Aber es ist eine Realität, die wir nur im Glauben erfassen können. Wenn wir diesen Glauben an Gott, wenn wir diesen Glauben an Jesus Christus nicht haben, bleiben wir niedergedrückt. Und wenn wir diesen Glauben aufbringen können, richtet uns Gott auf. Dann bekommen wir Trost, bekommen wir Kraft. Gott ist da. Schaut nicht nach hinten. Schaut auf heute und auf das, was noch kommen wird. Und vor allem steht auf und schaut zu Gott. Ich weiß nicht, wer von euch in unserer Gemeindeversammlung am 11. November hier war. Da haben 9 Menschen, ihr könnt ruhig die Hände heben, ja, einmal zur Abwechslung. Bewegung tut's gut. Trauen sich nicht, ist egal. Auf jeden Fall sage ich denen, die nicht dabei waren, wir hatten die 9 Menschen, die haben davon erzählt, wie Gott sie aufgerichtet hat. In ihren ganz unterschiedlichen Lebenssituationen. Und es war faszinierend zuzuhören. Es war so ermutigend, dass manche Sorgen, die wir selber haben, erschienen uns dann so mickrig im Vergleich zu dem, was die Menschen überwinden mussten mit Gottes Hilfe und aus welchem Elend, aus welcher Gefahr Gott sich herausgeholt hat, dass es ihnen geholfen hat, die Schuld in ihrem Leben zu entdecken und die Sünde Gott hinzuhalten, um Vergebung zu bitten. Gott ist da. Wenn wir glauben, dass Gott da ist, werden wir aufgerichtet. Gott ist aber auch der, der kommt. Das scheint eigentlich dem zu widersprechen, was vorher gesagt wurde. Gott kommt. Im Vers 4 lesen wir, Gott selbst kommt, um euch zu retten. Beziehungsweise um euch zu befreien oder um euch zu helfen. Kann man das auch so übersetzen? Das ist eine Zusage an die, die es damals zuerst gehört haben. Also an das Volk Israel im Exil oder in diese Zeit des Übergangs von Exil in die Freiheit in ihren alten Heimat. Das Volk Israel durfte wieder nach Hause. Und dieser Satz war für sie etwas irritierend. Hä? Gott selbst kommt, um euch zu retten. Er ist da und er kommt erst. Aber Gott erwartet von uns hier, wie oft das der Fall ist, dass wir hinter die Fassade, hinter das Äußere, auch diesen Bibeltext schauen, wenn etwas nicht sofort erkennbar ist. Viele von euch wissen das, aber wenn für diejenigen, die das vielleicht nicht wussten oder vergessen haben, wenn in der Bibel Propheten ihre Botschaften weitergeben, dann haben sie zuerst auf Gott gehört. ich meine jetzt die richtigen Propheten. Und dann verkündigen sie Gottes Botschaft. Ein guter Prophet ist einer, der zuerst auf Gott hört. Und dann gibt er das weiter. Er lässt gar nichts weg. Und er fügt auch nichts anderes hinzu. Ein Prophet Gottes. Und falsche Propheten, sie erzählen etwas, was Gott gar nicht gesagt hat. Sie erzählen das, was sich vielleicht die Zuhörer wünschen, um sich vielleicht beliebt zu machen. Aber sie sagen nicht Gottes Wort. Sie sind vielleicht charismatische Redner. Sie haben vielleicht große Überzeugungskraft. Sie stellen sich einfach hin und verführen die Menschen. Deshalb war das Volk Israel damals und sind wir auch heute aufgefordert, alles zu prüfen. Ist das von Gott? Stimmt das mit den biblischen Aussagen überein oder nicht? Einer also, der etwas von Gott hört und weitergibt, ist ein Prophet Gottes. Sein Wort gilt immer zuerst in die Situation hinein, in die dieses Wort hineingesprochen wurde, in der Zeit, in der er lebte. Aber manchmal sind prophetische Aussagen auch viel später gedacht. Vielleicht sogar viel, viel, viel später. Manchmal hat eine prophetische Aussage eine doppelte oder dreifache Ankündigungskraft. Und das ist die Herausforderung an die, die in der Bibel lesen. Zu wissen, was war für damals, was ist für jetzt, was ist für Zukunft gedacht. Ja, um das vielleicht so bildhaft zu machen, ist jemand von euch schon in Alpen gewesen? Ja, okay. Ich sage so, 10. Okay, auf jeden Fall, du stehst da oben, irgendwo in den Alpen guckst du. Je nachdem, wo man steht, da sieht man Berge, viele Berge und noch mehr Berge und noch größere Berge. Was man aber nicht sieht, sind die Täler. Und man sieht manchmal nicht die nächste und übernächste und überübernächste Gebirgskette. Man kann nicht alles sehen, es sei denn, man steht auf dem höchsten Gipfel. Da sieht man auch nie alle Täler. Vielleicht verbergen sich manche Berge hinter irgendeinem Berg, den man zuerst sieht. So ist das auch mit Prophetie. Es gibt nämlich eine Prophetie, ich würde sie nennen, eine sich entfaltende Prophetie. Sie gilt für jetzt, sie ist aber auch für später gedacht. Und das erleben wir gerade im Buch des Propheten Jesaja. Und gerade in der Adventszeit ist das für uns so wichtig. Und gerade in dieser Zeit lesen wir prophetische Worte aus dem Alten Testament. Da geht es um Aussagen, die für die Zukunft gedacht waren. Und sie wurden erst erfüllt in Jesus Christus. Die Weihnachtsgeschichte, das ist das beste Beispiel dafür. Wenn wir sie zum Beispiel die Weihnachtsgeschichte im Matthäus-Evangelium lesen, dann steht dort, all das geschah, damit sich erfüllt, was Gott durch seinen Propheten angekündigt hat. Und da werden die Passagen von dem Propheten Jesaja aufgeführt, die wir gerade gelesen haben. Wir merken hier, oh, da wurde manches im Alten Testament durch die Propheten angekündigt. Wo Jesus geboren werden sollte, in Bethlehem, unter welchen Umständen. Wir merken hier nicht nur die Weihnachtsgeschichte, auch die Passionsgeschichte, Leidensgeschichte Jesu ist voll solcher prophetischer Aussagen, die sich in Jesus Christus erst erfüllt haben. Lest das zu Hause, vergleicht das immer wieder, das ist faszinierend. Und das ist das Wunderbare an der Bibel, die Zusammenhänge in der Heilsgeschichte. Alles ist Gottes Plan. Gott kommt. Und nachdem Jesaja das gesagt hat, spricht er von dem, was noch kommen wird. Und es ist teilweise schon erfüllt, Gott ist da, aber er setzt die Befreiung in Gang. Er ist ein Gott, der auch kommen wird. Und Jesaja beschreibt das, wie er kommen wird, womit sein Kommen einhergeht. Und das malt er dann seinen Zuhörer in bunten Farben aus und benutzt wunderbare Bilder und Vergleiche. Damit weckt er die Erwartungen und Hoffnungen seiner Zuhörer. Und gerade das fehlte dem Volk Israel damals. Sehnsüchte, Hoffnungen, Erwartungen, sie waren doch niedergeschlagen. Die waren desillusioniert. Und was beschreibt er dort? Wasser in der Wüste. Die Wüste blüht. Er spricht von sprudelnden Quellen. Das allmächtige und übernatürliche Handeln Gottes wird hier angesprochen, wird sichtbar. Und wenn er kommt, dann werden die Blinden sehen, die Lahmen werden gehen und die Tauben hören auf einmal. Wenn Gott kommt, dann gibt es einen Weg in der Einöde, in der Unwegsamkeit der Wüste und in der Aussichtslosigkeit der eigenen Resignation und Verzweiflung. Und das sind Bilder der Hoffnung. Bilder der Hoffnung, die wie ein Stempel sich einprägen wollen, auch in unsere Herzen, in unsere Gedanken, in unsere Gefühle. Ich würde sagen, in unsere ganze Persönlichkeit, sogar unseren Körper. Bilder der Hoffnung. Advent, Gott kommt zu uns. Der angekündigte Gott kommt zu uns. Gott wird Mensch. Die volle Erfüllung dieser Verheißung passierte in dem Moment, als Jesus geboren wurde. Es wurde deutlich, er ist der verheißene Messias. Da können wir nachlesen. Er ist der Retter. Ein kleines Beispiel, ihr habt von Johannes dem Täufer gehört, ist auch eine Gestalt, gerade passend für die Adventszeit. Eines Tages trat er öffentlich auf. Und die Menschen sind massenhaft zu ihm gekommen. Warum? Er sagte, sie sollen sich verändern, sie sollen umkehren und sie sollen sich taufen lassen im Jordan als Zeichen ihrer Buße, ihrer Umkehr, ihres Umdenkens. Und dann aber wurde Johannes gefangen genommen. Er saß in einer Gefängniszelle und wartete auf seine Hinrichtung. Da bekam er irgendwann Zweifel. Wie war das denn? Ich habe doch den Retter, den König angekündigt und nun sitze ich hier und warte, bis ich hingerichtet werde. Dann ließ er Boten zu Jesus senden und ihn fragen, ob er tatsächlich derjenige ist, den die Propheten angekündigt haben. Bist du wirklich der, der kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? Und Jesus gab ihm zur Antwort, geht zurück zu Johannes und berichtet ihm, was ihr gesehen und gehört habt. Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden gesund, Taube hören, Tote werden zum Leben auferweckt und den Armen wird die gute Botschaft verkündet. Das ist ein Zitat. Zum großen Teil, ganz aus unserem Bibeltext. Wisst ihr was? Am Leben von Jesus wird sichtbar, dass er der Retter und der versprochene Messias ist. Die Beweise dafür ist sein Leben, das, was er tat. An ihm erfüllen sich die Worte des Propheten Jesaja. Und viele Advents- und Weihnachtslieder greifen das auf, sprechen davon. Jesus ist der Retter. Er ist der Herr. Gott wird Mensch. Menschen, die das begreifen, dass Jesus der Herr ist, das sind auferweckte oder erweckte Menschen. Sie richten sich wieder auf aus dem Schlaf der Verlorenheit, der Sinnlosigkeit, schauen auf zu Jesus, sie bekommen Hoffnung und sie setzen in unserer Zeit etwas frei von dieser Hoffnung und erzählen anderen davon. Wenn Gott kommt, dann bleibt nichts beim Alten. Und das ist eine wunderbare Adventsbotschaft. Wenn Menschen Jesus Christus als ihren Herrn und Retter annehmen, dann verändert sie das. Dann haben sie eine neue Perspektive und das setzt sie in Bewegung. Da kommen Gemeinden in Bewegung, nicht nur einzelne Menschen, denn sie können nicht mehr schweigen von dem, was sie gehört haben. Sie wollen das bekennen. Sie singen davon, sie predigen, gehen hinaus und geben die gute Nachricht weiter. Warum? Weil sie möchten, dass andere Menschen gerettet werden. Dass sie nicht verloren gehen. Dass sie nicht, wie wir das vor zwei Wochen gehört haben, dass sie nicht in die Hölle kommen, in die ewige Verlorenheit, sondern die Ewigkeit mit Gott verbringen. Wenn Gott kommt, dann wird die Weltsicht der Hoffnungslosigkeit aufgebrochen. Dann kommen neue Erwartungen und Wünsche. Und die Wüste beginnt zu blühen. Luftspiegelungen werden zu echten Seen und das durstige Land zu sprudelnden Wasserquellen. Meine Lieben, die Botschaft von heute ist, Gott möchte dich und dich und dich und mich aufrichten. In unserer jeweiligen persönlichen Situation. Vielleicht nicht zum ersten Mal. Vielleicht zum ersten Mal heute. Vielleicht zum ersten Mal überhaupt im Leben. Gott möchte, dass wir etwas von diesem sprudelnden Wasser spüren. Und heute kann auch bei uns, bei mir oder bei dir etwas Entscheidendes passieren. Gott kommt, um dir zu helfen, um dir etwas zu geben. Er ist in Jesus Christus gekommen. In der Bibel lesen wir, das sind auch Erfüllungen der Propheten, durch seine Wunden sind wir heil geworden. Durch seine Striemen und sein Blut bekommen wir Vergebung für unsere Schuld. Wenn wir das im Glauben annehmen, werden wir heilen. Von innen nach außen werden wir rein. Und das ist die gute Nachricht. Gott ist da und Gott ist der, der kommt. Deshalb komm zum Schluss, richte dich auf, mach dich auf den Weg. Und das ist eine Herausforderung an uns alle heute. Mach dich auf. Kein unreiner Mensch wird darauf wandern, auf diesem Weg, denn sie ist, die Straße ist nur für sein Volk bestimmt. Wer auch immer auf diesem Weg geht, wird sich nicht verirren. Selbst ein Einfältiger wird darauf nicht fehlgehen. Ein Einfältiger, ich sage nicht, dass man sich jetzt meldet, keine Angst, aber es ist interessant, sich zu überlegen, was damit gemeint ist. Vielleicht sind damit die gemeint, die nicht so schnell im Denken sind. Das kommt vor, bei uns allen manchmal. Ja? Meine Lieben, hier ist die Rede von einer Straße, die nur für diejenigen gedacht ist, die Gottes Kinder geworden sind. Die an den Herrn glauben, die ihm nachfolgen. Und die Straße heißt hier eine heilige Straße, finde ich schön. Heilige Straße. Wäre schön, wenn eine Straße so heißen würde, aber das ist wäre eine andere als diese hier. Heilige Straße ist eine Straße, auf der Menschen gehen, die aus der Orientierungslosigkeit kommen, auf diesem Weg. Und dort fühlen sich beschützt und beschirmt. Wenn man auf diesem Weg geht, kommt man auch an. Heute, morgen und in alle Ewigkeit. Es galt damals für das Volk Israel. Es gilt heute für alle Menschen. Und es ist auch so etwas, was Gott uns verständlich machen möchte. Jesus Christus hat einmal gesagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, außer nur durch mich. Die heilige Straße, dieser Weg, das ist Jesus Christus. Das wurde schon im Alten Testament angekündigt, durch den Propheten Jesaja. Und hier wird deutlich, ja, er ist es. Jesus ist der Weg und die Wahrheit und das Leben. An ihm kommt kein Mensch vorbei. Keiner, aber gar keiner. Auch die, die das behaupten, nicht. Ohne ihn kommen wir aus der Finsternis unserer Sünde, aus der Finsternis unserer Schuld, aus dem sich ständig um sich selbst drehen, nicht heraus. Ohne Jesus kommen wir aus unserer Hoffnungslosigkeit, unseres Daseins nicht heraus. Er macht uns den Weg frei, Jesus Christus. Er befreit uns, so dass wir mit dem Psalmisten sagen können, Mit meinem Gott kann ich sogar über die Mauer springen. Gott schafft also einen Weg. Dort, wo es vermeintlich keinen Weg gibt. Dort sogar, wo Menschen denken, mir ist nicht mehr zu helfen. Das können viele Lebensgeschichten beweisen. Auch viele von uns heute, die hier heute sitzen. Gott ist da, er kommt zu uns, er kommt immer wieder, er macht uns den Weg frei und du bist herausgefordert, dich aufzumachen. Lass dich aufrichten. Richte dich auf durch die Worte der Hoffnung, die wir gerade gehört haben. Schau auf zu Jesus und lege alles unter seine Füße. Alles, was dich bedrückt, was die Probleme macht, richte dich auf und mache dich auf den Weg. Du bist nicht alleine. Zum Schluss lesen wir noch hier, nur die Erlösten werden darauf gehen. Diejenigen, die vom Herrn erlöst wurden, werden zurückkehren und jubelnd nach Jerusalem kommen. Ihr Gesicht spiegelt unendliche Freude wider. Freude und Glück werden bei ihnen einkehren. Kummer und Seufzen aber werden von ihnen fliehen. Das dürfen wir als Gotteskinder, als Christen erwarten. Und diese Freude nicht nur will, sondern soll uns heute schon erfüllen. Und wenn wir auf Jesus Christus warten, der mal wiederkommen wird, dann soll das kein wartende Zerknirschten sein, sondern ein wartende Erlösten, der sich darüber freuen. Darum, wenn wir Lieder singen, hier in der Gemeinde oder alleine zu Hause oder wo auch immer, auch die Adventslieder, die von einer großen Hoffnung von Jesus Christus zeugen, dann sollen wir kräftig einstimmen. Das soll vom Herzen kommen, dieses Singen. Schaue auf Jesus, richte dich auf, mach dich auf den Weg, gib diesem Gott die Ehre. Und ich möchte denjenigen die Möglichkeit schaffen, die es benötigen, und das kann bei allen von uns sein, zu Jesus umzukehren. Vielleicht sind da bestimmte Aspekte unseres Lebens damit gemeint. Schau auf die Berge deiner Nöte. Schau auf zu den Bergen deiner Schuld, deiner Sünden. Schau auf vielleicht zu deinen Schuldenbergen und lege alles zu den Füßen Jesu. Komme aus der Finsternis deine Sünden, deine Schuld, aus dem sich um sich selbst drehen. Lege all das nieder. Und dann schaue auf zu ihm, zu Gott, zu Jesus Christus, dem König, von dem wir so viel singen im Advent. Bitte Gott um Vergebung, um ein Umdenken, um ein neues Leben, damit du fröhlich auf dieser Straße der Heiligen laufen kannst. Fröhlich Lieder singend, Lieder der Dankbarkeit, denn Gott ist da und er hat dich nicht vergessen. Ich möchte beten und nach diesem Gebet singen wir ein Lied, das es noch einmal aufgreift. Gott hat uns nicht vergessen. Himmlischer Vater, wir danken dir für dein Wort, das du an das Volk Israel damals gerichtet hast, das in so einer Wüste lebte, der Verzweiflung und der Angst, der Sinnlosigkeit. Aber das ist auch dein Wort an uns heute und dafür danken wir dir und bitten dich darum, dass du durch deinen Heiligen Geist, den wir heute haben, dass wir durch deinen Heiligen Geist Mut fassen und aufstehen, alles loslassen, was uns bedrückt und zu dir aufschauen. Dass wir dich annehmen und dass wir mit dir an unsere Hand gehen, ganz fröhlich und dankbar. Denn du bist unser Gott und Herr, unser König. Dafür danken wir dir, weil du uns nicht vergessen hast. Amen.